Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite heute wieder Rechtsanwalt Steffen Pasler von den ETL-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich, lass uns loslegen.
Ja, wir haben volles Programm. Es geht gleich mal mit den Schlussabrechnungen. Fängt's an. Da wollte ich Ihnen noch mitteilen, nur wenn wir den Schlussabrechnungsbescheid dann haben, ist noch lange nicht Schluss. Wir haben alle möglichen Verpflichtungen. Es gibt nämlich eine ganze Menge Nebenbestimmungen in den Schlussabrechnungsbescheiden. Zwei würde ich Ihnen gerne vorstellen wollen. Einmal, es gibt eine Reihe von Prüfungsvorbehalten. Einmal wollen die Landesbehörden, die Bewilligungsstellen vielleicht prüfen. Dann kommen die Gelder auch vom Bund, also Bundesbehörden werden vielleicht auch beim Mandanten prüfen, als auch da das Ganze auf europäischem Recht fußt, das ist ja hier Beihilfe auf Basis des EU-Rechts, kann es sein, dass auch EU-Behörden prüfen wollen. Also, wenn die irgendwann mal sich melden, dann ist das grundsätzlich möglich nach diesen Prüfungsvorbehalten. Zum anderen wollte ich nochmal auf die sogenannte Steueroasenfalle hinweisen. In den Nebenbestimmungen wird auch häufig gesagt, dass in den nächsten 5 Jahren nach Bewilligung des Geldes keine Lizenzverträge oder sonstige Verträge mit Staaten, in denen günstige Steuern genommen werden, abgeschlossen werden dürfen. Was ist der Grund dahinter? Man möchte halt nicht, dass Gelder, die vielleicht eben auf diesen gewährten Corona-Hilfen beruhen, in sogenannte Steueroasen abfließen. Also von daher, da muss man aufpassen. Ansonsten nur als Hinweis, es gibt eine ganze Menge Widerrufsvorbehalte auch weiterhin. Auf die muss man aufpassen. Es gibt Mitteilungspflichten, die ich einhalten muss. Also da sollte man auch nochmal genau hingucken. Und vor allem Aufbewahrungspflichten. Ich muss eben halt meine ganzen Unterlagen, die zu den Schlussabrechnungen geführt haben, lange, lange aufbewahren. Also von daher da bitte aufpassen. Ich ziehe das nochmal vor, weil wir gerade bei Corona sind. Wir haben auch dankenswerterweise von Bayern immer wieder aktuelle Statistiken, wie es denn da so mit der Abgabe und Bearbeitung der Schlussrechnungspakete aussieht. Und da ist es im Augenblick so in Bayern, aber ich behaupte einfach mal, das wäre repräsentativ. Da sind das Schlussabrechnungspaket 1 immerhin fast 95% schon abgegeben worden. Schlussrechnungspaket 2 rund 94%. Bearbeitungsquote beim Paket 1 um die 70%, also da fehlt noch ein bisschen was. Und beim Paket 2 sind es so um die 38,5%. Das heißt eben für uns gerade, also sowohl beim ersten als auch beim zweiten Paket, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren da wahrscheinlich nochmal auf Nachfragen warten dürfen und dass die auf jeden Fall kommen werden. Corona-Hilfen ist Europarecht. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Die EU-Kommission will nämlich mit dem sogenannten Omnibus-4-Paket eine neue Kategorie von Unternehmen einführen. Das sogenannte Small-Mid-Cap-Enterprise, ein SMC. Und das würde dann aus europarechtlicher Sicht vorliegen, wenn man mehr als 249 und weniger als 750 Mitarbeiter hat. Und entweder einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro und weniger als 150 Millionen oder eine Bilanzsumme von über 43 Millionen Euro und weniger als 129 Millionen Euro. Also das wären dann die sogenannten Small-Mid-Cap-Enterprises. Dann ein wenig Gerüchteküche beim Gesetzgeber. Wir wissen ja, dass im Koalitionsvertrag drin stand, dass die Gastronomie ein bisschen entlastet werden soll und dass die Speisen dann eine Umsatzsteuersenkung von 19% auf 7% vorgenommen werden soll. Jetzt gab es eine Nachfrage bei der Bundesregierung und die hat angekündigt, dass da im Augenblick noch zu beraten wird. Da müssen wir also mal sehen, wann und in welcher Form das dann tatsächlich kommt. Bisher keine Planung gäbe es wohl für Steuerfreistellung von Zuschlägen für Überstunden. Das war auch mal im Gespräch. Das scheint aber im Augenblick nicht geplant zu sein und ich sehe im Augenblick auch nicht, dass es da eine Mehrheit in der Koalition dafür geben würde. Für all diejenigen, die Mandanten haben, die mit Anlagegold handeln, hat die OFD Baden-Württemberg am 27. März ein Schreiben aufgesetzt. Da geht es um die Steuerbefreiung von solchen Umsätzen nach § 25c USTG. Da wird nochmal genau aufgeführt, was ist denn ein Goldbarren, was sind Goldplättchen, was für ein Goldgehalt muss ich denn haben, wann haben wir eine innergemeinschaftliche Lieferung und, und. Also von daher sehr spannend, aber nur, wenn man tatsächlich mit Anlagegold zu tun hat. Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat in einem Schreiben vom 30. April noch etwas zu Spenden gesagt. Da geht es darum, dass wenn ich als Inländer an eine ausländische Organisation spende, muss ich eigentlich immer nachweisen, dass diese ausländische Organisation auch tatsächlich gemeinnützig gewesen ist, damit ich den Spendenabzug am Ende auch bekomme. Jetzt ist es so, ich kann mich als ausländische Gesellschaft im sogenannten Zuwendungsempfängerregister registrieren lassen. Und wenn ich das tue, dann kann ich aufgrund dessen eine Bestätigung ausstellen. Und wenn ich dann als Spender diese Bestätigung in der Hand habe, muss ich keinen sonstigen Nachweis mehr liefern zur Gemeinnützigkeit des Empfängers. Da reicht dann also diese Bestätigung. Ein weiteres Schreiben. Jetzt vom BMF vom 8. Juli 2025. Da sind die umsatzsteuerlichen Konsequenzen aus dem Wachstumschancengesetz, aus dem Bürokratieentlastungsgesetz 4 und dem Jahressteuergesetz 2024 umgesetzt worden. Da haben wir ja sowas wie zum Beispiel Aufbewahrungspflichten, dass die von 10 auf 8 Jahren gesenkt worden sind. Die sind also jetzt auch hier im Umsatzsteueranwendungserlass dann entsprechend berücksichtigt worden. Und. Also das alles, was man sich da eben erträumt hat durch die Gesetze, sind jetzt im Umsatzsteueranwendungserlass dann auch aufgenommen worden. Kommen wir zu einem sogenannten Referentenentwurf. Das ist erstmal ein Entwurf aus den Ministerien. Das steht also ganz am Anfang der Gesetzgebungskette. Da hat das BMF am 7.7. einen Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung vorgelegt. Es hat eigentlich rechtliche Aspekte, darüber wird der Steffen gleich erzählen. Eine steuerliche Sache habe ich gefunden, die ganz interessant ist. Da geht es um den Aufteilungsschlüssel für die Vorsteuer bei Grundstücken. Da haben wir häufiger auch mal das Problem, dass ein Grundstück zum Teil steuerpflichtig, aber zum Teil auch steuerfrei vermietet wird und dass man sich dann doch fragen kann, wie muss ich denn jetzt die Vorsteuer aufteilen? Und hier ist in diesem Referentenentwurf dann gesagt worden, dass der Flächenschlüssel maßgeblich sein soll. Also da hätten wir, wenn das mal irgendwann durchgehen sollte, doch wieder eine gewisse Klarheit. So, und jetzt rüber zu dir, Steffen, zum selben Entwurf.
Ja, dieser Entwurf heißt ja Referentenentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung. Und in der Tat erhält dieser Entwurf einige Neuerungen, die auch das Zeug dazu haben, wirklich die Schwarzarbeitsbekämpfung zu modernisieren. So soll die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, eine Abteilung bei den Hauptzollämtern, die zentrale Prüfungsermittlungsbehörde werden. Dann ist mir aufgefallen in diesem Entwurf, ist die Forstwirtschaft nicht mehr als schwarzarbeitsanfällig zu bezeichnen, sondern jetzt das Friseurhandwerk. Warum es zu diesem Sinneswandel gekommen ist, weiß ich nicht. Als weitere Neuerung sieht das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz einen eigenen Straftatbestand vor, wo es vorher nur Bußgeldtatbestände gesehen hat. Ja, Modernisierung insofern auch, dass die Generalzolldirektion die Zentralstelle für die Behörden der Zollverwaltung werden soll, die dann die Bekämpfung der Schwarzarbeit koordiniert. Und last but not least ist mir aufgefallen, dass in dem Gesetz zukünftig stehen soll, dass Zollbeamte Geschäftsräume zukünftig unangemeldet betreten dürfen. Ob das alles so kommen wird, werden wir sehen. Es ist, wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, Dietrich, ist es erstmal ein Referentenentwurf.
Ja, vielen Dank. Was aber auf jeden Fall schon mal klar ist, ab 1. Juli 2025 der Datenabruf zu den Abschlägen für Kinder in der Pflegeversicherung. Nur noch mal als Hinweis, die sind verpflichtend bei der Neuanlage der Arbeitnehmer im Lohnkonto. Das ist analog Elster, funktioniert das. Und bei den Einmalabfragen müssen gemacht werden bei den Bestandsarbeitnehmern jetzt dann mit der Lohnabrechnung im Juli 2025. Also verpflichtend bei Neuanlagen und bei Bestandsarbeitnehmern die Einmalabfrage. So, und dann zum krönenden Abschluss nochmal der Hinweis, das werden Sie wahrscheinlich mitgekriegt haben, dass der Bundesrat am Freitag, dem 11. Juli, grünes Licht für den Investitionsbooster gegeben hat. Der ist also auch durch den Bundesrat durch, sodass der Investitionsbooster, über den wir ja schon in den letzten Folgen auch berichtet haben, gesetzt werden kann. Ja, und damit kommen wir auch schon zu den Urteilen, Steffen, und da hast du uns diese Woche nur Urteile mitgebracht.
Genau, komplett heute von mir und wir fangen gleich an mit einem Urteil des Bundesgerichtshofs. Was war passiert? Ein Hausarzt hatte einen Erbvertrag geschlossen mit einem Patienten. Für die Erbringung von Betreuungsleistungen in der Häuslichkeit hat er sich versprechen lassen, die Übertragung des Wohngrundstücks für den Todesfall des Patienten, der dann auch eintrat. Das wäre doch unwirksam, meinte dann die Tochter des verstorbenen Patienten, weil in der Berufsordnung der zuständigen Ärztekammer Westfalen-Lippe stünde doch, dass sich Ärzte für ihre Leistungen keine Vorteile versprechen lassen dürfen. Der Streit ging dann, wie gesagt, bis zum Bundesgerichtshof. Der hat dann diesen Erbvertrag als wirksam angesehen, mit zwei Begründungen. Einmal hat der Bundesgerichtshof gemeint, diese Berufsordnung der Ärztekammer Westfalen-Lippe schützt nicht die Erwartung von Erben, tatsächlich was zu bekommen. Und zum anderen wäre eine solche Regelung, würde man sie denn so auslegen, in die Testierfreiheit einschränken, die nach Artikel 14 Grundgesetz geschützt ist. Und diese Einschränkung ginge nur mit Parlamentsgesetz und nicht durch eine Berufsordnung einer Ärztekammer. Ach, vielleicht noch nachzutragen ist, das ist das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 2.7.2025, Aktenzeichen römisch 4 ZR 93 aus 24. Dann zum Arbeitsrecht kommen wir zu einem Urteil des Thüringer Landesarbeitsgerichts. Was war passiert? Ein Arbeitgeber hat eine Stelle ausgeschrieben, auf die haben sich zwei Bewerber gemeldet. Die hat er beide Probearbeiten lassen und sich dann für einen der Bewerber entschieden. Der hat dann allerdings abgesagt. Gut, dann hat er dem anderen Bewerber den Zuschlag gegeben, aber der scheint sich auch nicht so bewährt zu haben, weil innerhalb der 6 Monatsfrist, innerhalb der Probezeit und der Wartefrist für die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber gekündigt. Dagegen hat der Arbeitnehmer geklagt mit der Begründung, diese Arbeitszeit, die ich jetzt zurückgelegt habe, sei doch zusammenzurechnen mit der Probearbeitszeit im Vorfeld. Und damit würde ich doch länger als 6 Monate beschäftigt gewesen sein. Nein, sagt das Thüringer LAG, zwar ist es grundsätzlich richtig, dass man solche Arbeitsverhältnisse zusammenrechnen kann, aber nur, wenn ein sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht. Der zeitliche Zusammenhang war hier klar, aber der sachliche nicht. Also es gab eine deutliche Zäsurwirkung durch das Verhalten des Arbeitgebers, der sich zunächst für den anderen Bewerber entschieden hat. Also insofern hat das Thüringer LAG hier die Zusammenrechnung abgelehnt, Entschuldigung, und zwar mit Urteil vom 4. Juni 2025, Aktenzeichen 4 SA 281 aus 22. Das dritte Urteil vom OLG Oldenburg ist eher außergewöhnlich. Da ging es um einen Landwirt, der möglicherweise Teile seines Hofes angesteckt haben soll, um einen Versicherungsbetrug zu begehen. Von diesem Vorwurf wurde er vom Strafgericht freigesprochen. Die Freude währte aber nur kurz, weil das OLG Oldenburg sich nicht an dieses Strafurteil gebunden fühlt, muss es auch nicht, und hat im Rahmen der freien Beweiswürdigung festgestellt, dass diesem Landwirt die Brandstiftung tatsächlich zuzuordnen ist. Das heißt, der Schadenersatzanspruch der Versicherung war hier berechtigt. Ein Fall, der zugegebenermaßen sehr selten passiert, dass hier zwei Teilgebiete der Rechtsordnung zu unterschiedlichen Auffassungen kommen. Das war das Urteil des OLG Oldenburg vom 20. März 2025, Aktenzeichen 1U 229 aus 20. Ja, und last but not least, Schadenersatzpflicht eines Lohnbuchhalters. Was war passiert? Der Lohnbuchhalter hat den Geschäftsführer einer GmbH sozialversicherungsrechtlich fehlerhaft als Selbstständigen behandelt. Es kam die Betriebsprüfung und die Deutsche Rentenversicherung stellte fest, dass dieser Geschäftsführer abhängig beschäftigt war. Die GmbH musste Sozialversicherungsbeiträge nachentrichten und nahm nun diesen Lohnbuchhalter in Anspruch auf Schadenersatz genau dieser Beitragszahlung. Der wehrte sich mit dem Argument, ja, der Geschäftsführer hätte doch durch das Abführen der Sozialversicherungsbeiträge nun Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung erworben, die er sich als Vorteil anrechnen lassen muss. Nein, sagte das Gericht, ein solcher Vorteil würde erst dann vorliegen, wenn der Geschäftsführer tatsächlich die Rentenzahlung auch erhält. Also die volle Beitragszahlung hier als Schadenersatz. Das war das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 4. Juni 2025, Aktenzeichen 27 O 280 aus 24. Ja, und damit, Dietrich, sind wir wohl am Ende heute.
Ja, vielen Dank, lieber Steffen, für diese spannenden Urteile. Da habe ich ja wieder einiges gelernt. Genau, wir sind durch für diese Woche. Dann herzlichen Dank, dass du dabei warst und bis zur
Gerne
nächsten
wieder.
Woche.
Jo, tschüss.
Tschüss.